Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Disney-Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben. Aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr, sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Heute möchte ich mit euch ein Lied besprechen aus dem Disney-Zeichentrickfilm Ariel. Und zwar das beste Lied aus diesem Film, nämlich Arme Seelen in Not. Der Film ist von 1989 und heißt mit vollem Titel Ariel, die Meerjungfrau. Und ich hätte schwören können, dass der Ariel die kleine Meerjungfrau heißt, so wie im englischen Original. Aber nein, die Meerjungfrau. Schräg. Ja, die Podcast-Folge heute ist meine persönliche Liebeserklärung an Beate Hasenau. Das ist nämlich die Synchronsprecherin von Ursula, der Meerhexe, die das Lied singt. Denn diese Stimme löst ganz, ganz viel Nostalgie und Wohlbefinden bei mir aus. Vor allem, weil Beate Hasenau auch die Eule Big Mama in Kapp und Kappa gesprochen hat. Und die Originalsynchro von Kapp und Kappa ist bei mir auch so tief drin und macht mich einfach extrem froh, wenn ich die höre. Und da verlinke ich euch auch ein Video von, auch wenn es heute gar nicht um Kapp und Kappa geht. Aber das ist ja mein Podcast hier und deshalb mache ich das einfach. Ja, und damit möchte ich Beate Hasenau quasi ein akustisches Denkmal setzen, denn sie ist bereits im Jahr 2003 im Alter von nur 67 Jahren verstorben und kann uns deshalb nicht mehr mit ihrer großartigen Kunst beglücken. Zur Handlung. Ariel, eine Meerjungfrau, 16 Jahre alt, ist unglücklich, weil sie von ihrem Vater Triton fertig gemacht wird und sie findet Prinz Erik hot und interessiert sich eh sehr für die Menschenwelt und schaut bei Ursula vorbei, ob die ihr vielleicht helfen kann, dass Ariel in die Menschenwelt kommt. Ursula stellt sich uns dann in dem Lied vor. Sie sagt erstmal, dass sie früher eher böse unterwegs war, was auch immer das heißen soll. Und sie sagt auch, wer mich Hexe schimpfte, hatte leider recht. Und dass sie ihre Taten aber inzwischen bereut und deshalb nur noch Gutes tut. Sie will ihr magisches Talent dazu nutzen, den titelgebenden armen Seelen in Not zu helfen und gibt auch gleich Beispiele dafür. Dieser sähe sich lieber schlanker, jener ist vor Liebe krank. Also durchaus Probleme, mit denen Menschen ziemlich zu kämpfen haben. Wobei ich sagen würde, das Thema Zufriedenheit mit dem eigenen Körper ist jetzt an sich kein Problem, das an dem betreffenden Körper liegt, sondern das wird eher von der Gesellschaft für die betreffende Person zum Problem gemacht. Ursula stellt sich als gute Seele und Retterin in der Not dar, als letzte Anlaufstelle für Unglückliche und Verzweifelte und das ist sie ja auch für Ariel. Danach kommt ein Abschnitt, der inhaltlich erstmal nicht so viel Sinn macht, weil sie davon spricht, dass sie manchmal übers Ohr gehauen wird. Und das bezieht sich ja vermutlich darauf, dass ihre KlientInnen sie manchmal nicht bezahlen können. Aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja eigentlich noch nichts davon, dass sie überhaupt eine Bezahlung verlangt. Wie kann man sie also übers Ohr hauen, wenn es eigentlich ein Geschenk ist und kein Tauschhandel? Jedenfalls nimmt sie gleich vorweg, doch wer es versucht, der merkt sehr schnell, da sehe ich rot. Und wenn wir hier ins Original schauen, dann macht die Stelle auch gleich viel mehr Sinn. Da heißt es nämlich, now it's happened once or twice, someone couldn't pay the price. So, da wird also etabliert, dass es tatsächlich einen Preis gibt, dass es nicht einfach eine gute Tat ist von Ursula. Jetzt kommt ein gesprochener Zwischenteil, in dem Ursula dann Ariel eben genau ihr Geschäftsangebot unterbreitet. Und zwar sagt sie, ich braue dir einen Zaubertrank, der dich für 3 Tage in einen Menschen verwandeln wird. Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du dein angebetetes Prinzchen dazu kriegen, dass er sich in dich verliebt. Das heißt, er muss dich also küssen. Nicht irgendeinen Kuss. Nur den Kuss der wahren Liebe. Wenn er dich küsst, bevor die Sonne am dritten Tag untergeht, wirst du für immer ein Mensch bleiben. Wenn er dich aber nicht küsst, wirst du wieder in eine Meerjungfrau zurückverwandelt. Und du gehörst dann mir. Das ist ganz, ganz großartig, wie Beate Hasenau das spricht. Das macht mich so glücklich. Ja, aber zurück zum Inhalt. Leute, wo soll ich damit anfangen? Also, Erik soll sich innerhalb von 3 Tagen verlieben, ja? Und dann in eine Person, der er vorher in klarem Zustand noch nicht begegnet ist. Und er zeigt, dass er verliebt ist durch einen Kuss. Mhm. Ja, der auch also von ihm ausgeht. Also es geht nicht, dass Ariel ihn küsst, sondern Erik muss Ariel küssen. Aber es darf nicht irgendein Kuss sein, sondern es muss ein Kuss der wahren Liebe sein. Was ist die wahre Liebe? Wie unterscheidet sich ein Kuss der Liebe von einem Kuss der wahren Liebe? Und was ist einfach nur ein Kuss? Ist ein Kuss was anderes als ein Kuss der Liebe? Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich habe so viele Fragen, ich verstehe es nicht. Ariel stellt sich diese Fragen aber nicht. Die macht sich da offensichtlich nicht so viele Sorgen, dass das klappt in den 3 Tagen. Und sei mal ehrlich, das ist vielleicht bei einer 16-Jährigen auch nicht so abwegig, dass sie sich da krass überschätzt. Was sie eher bewegt, ist, dass sie ihren Vater und ihre Schwester nicht wiedersehen kann, wenn sie ein Mensch wird. Und Ursula wischt das so weg mit, ja, aber dafür hast du dann einen Mann. Yay! Und dann spricht Ursula eben endlich auch die Bezahlung an. Und Ariel ist so, ich hab doch gar nichts. Und Ursula sagt, nee, ist auch nichts Großes. Und sagt, was ich von dir haben will, deine Stimme. Und Ariel ist so, meine Stimme? Und das ist total großartig, weil Ariel, die Synchronsprecherin von Ariel, also die hat auch so eine ganz kindliche Stimme. Und dieser Gegensatz ist so, oh, das ist ganz toll, ich könnte mich da so reinlegen, das ist ganz großartig. Genau, und Ariel sagt, aber ohne meine Stimme. Und Ursula unterbricht sie und sagt, du hast dein Aussehen, dein hübsches Gesicht und unterschätze ja nicht die Möglichkeiten der Körpersprache. Ha! Ja, und genau, schaut euch bitte alle das Video an oder hört die Tonspur ab. Ja, ich finde, man hört einfach, wie viel Spaß das Beate Hasenau gemacht haben muss. Ja, es ist einfach eine ganz, ganz große Freude. Ursula singt dann weiter, die Menschenmänner lieben kein Geplapper. Eine Quasselstrippe halten die für fad. Ja, an Land nicht ohne Grund, da hält als Dame man den Mund. Und sagt doch selbst, hat das Gequatsche denn Format? Die wenigsten erwärmen sich fürs Reden. Der wahre Herr von Welt, der denkt nicht dran. Doch sie rasten förmlich aus. Bleibt sie stumm, kriegt sie Applaus. Nur die, die schweigt, die kriegt auch einen Mann. Und dann setzt sie Ariel weiter unter Druck, dass sie den Vertrag unterschreiben soll. Sie sagt, sie hat jetzt keine Zeit mehr und Ariel muss sich sofort entscheiden, sonst überlegt sie es sich noch anders. Und Ariel unterschreibt dann auch, was echt mega unklug ist, was ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben will. Und dann singt Ursula eine Zauberformel für den Trank und fordert Ariel auf zu singen. Und Ariel singt dieses ihr wisst, was ich meine. Und Ursula ruft, sing, sing weiter. Und Ariel singt weiter und dann endet das Lied. Ja. Also, ich würde sagen, bis auf die Stelle in der Mitte mit den Konsequenzen für eine Sache, die erst später im Text überhaupt erwähnt wird, ist die Übersetzung relativ nah am Original. Ja, lieber Frank Lehnert. Das geht? Du, 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 Eilmeldung! Ihr Lieben, das mit der Synchronisation bei Film ist kompliziert. Wie sich herausstellt, werden Dialoge in einem Film und Liedtexte in einem Film nicht von ein und derselben Person übersetzt, sondern oft von unterschiedlichen Menschen. Und bei Herkules, Ariel und der Glöckner von Notre Dame war das auch der Fall. Weshalb ich hiermit tada, Frank Lehnert von jeglichen Übersetzungsvergehen freisprechen möchte, denn der zeichnet für das Dialogbuch dieser Filme verantwortlich, aber eben nicht für die Übersetzung der Lieder. Das war ein anderer Mann, nämlich Andreas Hommelsheim. Also nochmal, Frank Lehnert, völlig unschuldig, Andreas Hommelsheim, bei der Übertragung einzelner Lieder höchst problematisch. Du, 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 du. Disney hat Ariel ja zweimal im Kino veröffentlicht. Einmal 1989 und einmal 1998. Denselben Film zweimal innerhalb von 10 Jahren rauszubringen, ist ein bisschen merkwürdig, denkt ihr jetzt? Und da habt ihr recht, denn worum ging es dabei? 1998 kam auch der Zeichentrickfilm Anastasia von DreamWorks raus, also einem rivalisierenden Animationsstudio. Anastasia! Und weil Disney diesem Film das Wasser abgraben wollte, haben sie gedacht, ey, wir bringen Ariel einfach nochmal ins Kino und dann gehen die Leute eher zu uns und gucken nicht Anastasia. Ja, sympathisch, nicht? Jedenfalls wurde der Film 1998 dann für die deutsche Fassung komplett neu synchronisiert. Und dreimal dürft ihr raten, wer die neuen Texte verfasst hat. Genau, unser Held Frank L. Andreas Hommelsheim. Seine Fassung von Arme Seelen in Not ist an manchen Stellen näher am Original, an manchen Stellen ein bisschen freier, aber alles in allem, würde ich sagen, ganz annehmbar und auch im Sinne des Originals. Also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Herkules-Fail. Beate Hasenau hat auch in der 98er-Version Ursula gesprochen und gesungen, aber ich würde hier jetzt nur auf die 89er-Fassung eingehen wollen, weil das einfach die ist, mit der ich aufgewachsen bin. Wenn wir uns das Video anschauen, da sind wir in Ursulas Höhle und sie hat da so ein Becken, in dem sie während des Liedes ihren Zaubertrank braut. Ne, also es ist so ein Kessel quasi. Wir sind ja in dem Hexenkessel-Zaubertrank-Klischee. Mich erinnert dieses Becken an so ein großes Vogelbad, beziehungsweise eigentlich stelle ich mir so auch immer das Denkarium bei Harry Potter vor. Und sie braucht zwar diesen Zaubertrank, aber der wird am Ende gar nicht getrunken. Nur so, Fun Fact. In diesem Becken erzeugt sie aber so Bilder von zwei Seemenschen. Und zwar eine weiblich markierte Person und eine männlich markierte Person. Und anhand dieser Personen illustriert sie dann ihr Angebot an Ariel. Sie singt ja, dieser sähe sich lieber schlanker, jener ist vor Liebe krank. Und dreimal dürft ihr raten, wer von den beiden Personen lieber schlanker wäre. Natürlich die weiblich markierte Person. Und dann schnipst Ursula mit dem Finger und beide Personen sind auf einmal normschön und liegen sich in den Armen. Dazu zwei Gedanken. Erstens, die Übersetzung mit dieser sehe sich lieber schlanker, wenn es dabei um eine klar weiblich markierte Person geht, das stößt mir auf. Ich weiß, dass das noch sehr verbreitet ist, wenn man abstrakt von Leuten spricht, einfach die männliche Form zu nehmen. Und ja, ich möchte an dieser Stelle einfach dazu ermuntern, das nicht mehr zu tun. Ne? Also, das ist wirklich einfach nur eine Gewöhnungssache und hat dabei den positiven Nebeneffekt, Frauen sichtbarer zu machen. Natürlich hätte ich es auch total begrüßt, wenn das in dem Video wirklich zwei männlich konnotierte Personen gewesen wären, die sich dann in den Armen liegen. Aber, ne? Disney, wup, wup. Da gibt's ja nur Hetero-Couples. Da gibt's nichts anderes. Zweitens, und das nochmal ernster, ich finde es total furchtbar, dass hier Menschen, die keinen als normschön geltenden Körper haben, von der Gesellschaft quasi durch ständige Bestrafung dazu getrieben werden, diesen Körper zu verändern. Und dann, wenn sie vielleicht am Ende Ursulas Preis nicht bezahlen können dafür, für immer als Schrumpfalge in Ursulas Höhle vor sich hin vegetieren müssen. Das ist nämlich die Bestrafung, die Ursula in dem Bild dann auch zeigt. Ne, also wir wissen jetzt, dass die Seemenschengesellschaft genauso fatphobic ist wie die Gesellschaft an Land und dass Ursula diesen Missstand monetarisiert. Yay! Ursula singt weiter und tanzt auch und einmal gibt es so einen Cut, wo sie auf die ZuschauerInnen zugetanzt kommt und ihre Schultern so schüttelt und das Bild zoomt so rein auf ihr Dekolleté in dem schwarzen Kleid, bis der ganze Bildschirm schwarz ist und das ist dann der Schnitt zum nächsten Bild und überhaupt immer wenn sie sich bewegt und so tanzt, dann wackeln ihre Brüste auch sehr viel. Und ich habe mich gefragt, was das soll. Also was so der Gedanke dahinter ist, das so zu animieren. Und meine These ist, dass Ursula hier als bewusst sexuelle Frau dargestellt werden soll, die sich dieser Sexualität eben bewusst ist und die auch bewusst einsetzt. Und wir wissen ja alle, dass es nichts Schlimmeres gibt als die Sexualität von Frauen. Haben die sowas überhaupt? Also jedenfalls nicht die anständigen Frauen. Ja, und das finde ich vor allem deshalb krass, weil Ariel selber ja so übersexualisiert dargestellt ist, aber gleichzeitig so super keusch sich verhält. Aber dazu später dann noch mehr, wenn es konkret um die Animation geht. Während Ursula den Zauberspruch aufsagt, wachsen ihr so Geisterhände. Ariels Stimme ist markiert durch ein grünes Licht in ihrem Hals. Und eine der Geisterhände von Ursula fasst dann so in Ariels Mund und holt das Licht raus. Und ich finde das so ein bisschen unangenehm anzuschauen, weil es so, ja, so unkonsensuell penetrativ ist. Also so ein bisschen cringy. Ja, und dann teilt sich der Schuppenschwanz von Ariel in zwei Beine. Ariel ist jetzt nackt und hat quasi nur noch ihren Muschel-BH an und schwimmt dann mit Sebastian und Fabius an die Oberfläche, wo sie im Licht der untergehenden Sonne in klassischer Baywatch-Manier aus dem Wasser hervorbricht und ihr Haar zurückwirft. Und ja, so als letzte Einstellung zu dem Lied hat mich das schon ein bisschen schockiert, als ich das nochmal gesehen habe, weil es wirklich krass sexualisiert ist. Genau, und dann würde ich jetzt auch gerne auf die Animation von Ariel eingehen. Das ist so krass. Das ist so krass. Wir nehmen ja an, sie ist 16. Ja, sie ist quasi nackt, bis auf ihren Muschel-BH. Der Muschel-BH ist das einzige Kleidungsstück, in Anführungsstrichen, was sie trägt. Ariel hat die kleinste Taille der Welt. Also vielleicht nicht so klein wie die Taille von Mac in Herkules, aber trotzdem ungesund klein. Ja, also völlig unrealistisch, physikalisch unmöglich, physisch unmöglich. Sie hat wallendes, langes Haar, sie hat unfassbar große Augen. Also auch da stimmen die Proportionen nicht überein. Und ich finde das alles so daneben. Ich finde das so daneben. Also das ist ja auch, ne, in anderen Filmen, das ist ja mainstreammäßig so in Filmen, dass die weiblichen Hauptfiguren meistens extrem sexualisiert sind, aber eben gleichzeitig so total prüde oder keusch sind. Als hätten sie auch nie irgendwie nur was von Sex gehört oder masturbiert oder so, ne? Weil wir wissen ja, Sexualität von Frauen geht gar nicht. Ja. Ursula dagegen nimmt sehr viel Raum ein. Und wie wir schon gesehen haben, unterscheidet sich die Seegesellschaft ja nicht von der Landgesellschaft darin, dass Frauen, die mehr Raum einnehmen, als sie sollen, als hässlich und abstoßend markiert werden. Und in der Disney-Bildsprache gilt das hässlich Markierte meist eh als das Böse. Das hat sich in der letzten Zeit so ein bisschen geändert. Aber das ist schon irgendwie so eine klare Linie, dass irgendwie die Villains quasi auch so normhässlich markiert sind. Und was da jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass der Zeichner von Ursula der hat sich einmal orientiert an Madame Medusa aus dem Film Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, für das Design von Ursula. Aber er hat sich auch inspirieren lassen von der lebenden Real-Life-Drag-Queen Divine. Das ist eine ganz bekannte und ganz wichtige, ganz einflussreiche Drag-Queen in den USA gewesen. Und Divine selbst hätte das vermutlich total gefeiert, so, ne, verewigt zu werden als Disney-Villain. Aber Divine ist gestorben, bevor der Film in die Kinos kam. Und es ist ja trotzdem was anderes, als wenn das jetzt eine Kollaboration gewesen wäre, ne? Als hätten, wenn jetzt die Leute von Disney zu Divine gekommen wären und gesagt hätten, hey, das können wir uns vorstellen. Nee, ne? Die haben sich das halt einfach genommen und gedacht, oh ja, voll gut, wir markieren jetzt Ursula halt als anders, indem wir sie ihr Gesichtszüge oder das Make-up irgendwie geben von einer Person, die im wahren Leben als anders markiert ist. So, Leute, das geht nicht. Ich finde das total fragwürdig. Ja, dass ausgerechnet eine Drag Queen als Vorlage für einen offensichtlich verwerflichen und moralisch bösen Charakter benutzt wird. Denn damit stempelt Disney Menschen, die mit ihrer Identität spielen, beziehungsweise die so gesellschaftliche Gendernormen unterwandern, ihrerseits als fragwürdig, als hinterlistig und als gefährlich ab. Und das ist total ärgerlich und total schädigend, weil Drag Queens im Besonderen und die LGBTQIA-Community im Allgemeinen ja ohnehin schon gesellschaftlich marginalisiert sind und damit von struktureller und konkreter, ganz konkreter physischer Gewalt deutlich mehr betroffen sind als cis-hetero-Menschen. Und da sprechen wir noch nicht mal davon, dass Ursula außerdem nicht weiß ist. Ja, also da kommt dann nochmal eine ganz andere Schicht Diskriminierung dazu. So, das macht mich einfach wütend, sehr wütend. Dann habe ich noch ein paar Gedanken zu dem Abschnitt darüber, dass Männer Frauen mögen, die nicht viel reden. Also, ne, wir sprechen hier natürlich wieder nur über Hetero-Beziehungen, weil es bei Disney ja nichts anderes gibt. Aber davon einmal abgesehen, bin ich da unsicher, was ich von diesem Teil halten soll. Ich finde, das ist so merkwürdig gedreht. Denn im Film, es ist ja dadurch, dass es von Ursula kommt, ist es ja markiert als so Überspitzung, beziehungsweise eigentlich als Lüge. Ne? Denn alles, was Ursula sagt, ist ja nur ein Vorwand, um Ariel dazu zu bringen, diesen Vertrag zu unterschreiben. Aber wenn wir diese Aussage mal strukturell betrachten, dann ist sie ja überhaupt nicht unrealistisch, würde ich sagen. Ne? Weil Frauen ja wirklich wenig Raum einnehmen sollen. Ne? Frauen sollen nicht laut sein, sollen nicht viel Raum einnehmen und sie sollen auch keine eigene Meinung haben. Und das Extrem davon sind ja zum Beispiel diese Hostessenjobs, ne, auf Messen, wo jetzt zum Beispiel Autos verkauft werden sollen, in dem da spärlich bekleidete Frauen daneben stehen. So, und da interessiert es ja niemanden, was diese Frauen sonst so tun, was sie so denken oder wen sie wählen. Die zeichnen sich dann nicht durch ihre Fähigkeiten aus, sondern durch ihre äußere Erscheinung. Und ich finde das dann ziemlich doppelzüngig von Disney, wenn sie diese Einstellung Frauen gegenüber als falsch und verwerflich markieren, aber gleichzeitig alle ihre Prinzessinnen extrem übersexualisiert animieren und überhaupt zu unrealistischen Normschönheiten stilisieren. Ja, Disney? Nee. Nee, ich bin dagegen. Finde ich kacke. Bevor wir weitergehen, noch ein, zwei übergeordnete Gedanken zu Ursula und Ariel, beziehungsweise zu dem Thema Meerjungfrauen generell. Ursula und Ariel sind ja die einzigen beiden weiblichen Charaktere mit Namen und signifikanten Sprechrollen in dem Film. Und leider positioniert die Handlung sie auch noch als komplett antagonistisch. Also in Filmen gibt es ja ohnehin wenig Frauenfiguren. Bei Disney-Filmen ist das auch so, was erstmal komisch klingt, weil wir ja wissen, dass eigentlich fast alle Disney-Filme weibliche Protagonistinnen haben. Aber ja, also wenn ihr da trotzdem mal genau drauf schaut, in den meisten Filmen gibt es trotzdem dann keine, nicht viele andere weibliche Charaktere, die einen Namen haben und irgendwie großartig ja, zur Handlung beitragen. Ja, und wenn es dann schon mal der Fall ist, dass wir zwei Frauen haben, wo wir deren Namen kennen und die auch miteinander reden, dann ja, ist es halt ganz schön ärgerlich, in dem Fall von Ariel jetzt, dass die beiden dann auch noch gegeneinander ausgespielt werden. Ne? Also was wir sehen, ist jetzt keine Solidarität zwischen Frauen, sondern Konkurrenz. So, und das nervt, das nervt. Der andere Gedanke, den ich noch hatte, und das ist weniger Kritik, sondern mehr so eine spannende Überlegung, ist, dass wir bei Disney ja noch eine andere Doppelung gezeigt bekommen, und zwar was das Meerjungfrauenmotiv angeht. Ursprünglich kennen wir Meerjungfrauen ja als Sirenen, die mit ihrem Gesang Matrosen verführen und ins Verderben locken. Also auch alles wieder streng heteronormativ. Aber bei Ariel ist es ja so, dass, also Ariel hat auch eine wunderbare Stimme, ne? Und Erik lernt sie ja vor allem durch ihren Gesang kennen und lieben. Aber genau diese Stimme muss Ariel Ursula ja dann geben, um zu Erik kommen zu können. Das heißt, sie ist nicht nur keine Meerjungfrau mehr, weil sie ihren Fischschwanz gegen Beine eintauscht, sondern auch, weil sie ihre Stimme verliert und nicht mehr singen kann. Und das finde ich eigentlich ganz klug. Aber diese Credits geben wir natürlich nicht an Disney, sondern die geben wir an Hans Christian Andersen, der ja die Vorlage geliefert hat, unwissentlich und wahrscheinlich auch unwillentlich, die kleine Meerjungfrau. Und dieses Märchen hat ja auch ja, nicht so richtig viel mit der Disney-Version gemeinsam. Was natürlich eine große Überraschung ist. Genau, und so damit sind wir dann auch bei den Gender-Fragen angekommen. Probier es mal mit Gender-Kritik. Und hier stellen wir uns ja immer vor, dass die Geschlechterrollen in Disneys binärem Verständnis von Geschlecht, wo es also nur Männer und Frauen gibt, die ganz eindeutig voneinander getrennt sind und nichts dazwischen und nichts daneben, dass diese Geschlechterrollen einmal komplett vertauscht werden. Und damit haben wir also einen verzweifelten jungen Meermann, der zu einem zwielichtigen Meerhexer kommt, um sich dabei helfen zu lassen, die Liebe einer Prinzessin zu erringen. Der Meerhexer schenkt ihm Beine im Austausch gegen seine Stimme und dann hat er 3 Tage Zeit, um die Prinzessin mithilfe seiner Körpersprache in sich verliebt zu machen. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz unterhaltsam. Das würde ich mir angucken. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt keine wirklich gängige Geschichte, die wir schon irgendwie 1000 Mal gehört haben. Genau, also zunächst würde ich fragen, ob ein 16-jähriger männlich sozialisierter Teenager tatsächlich von sich aus bei einem Problem um Hilfe fragen würde, finde ich abwegig. Dann würde ich auch bezweifeln, dass ein Meerhexer mit den magischen Fähigkeiten von Ursula tatsächlich so ein abgeschiedenes Dasein fristen müsste. Ich glaube, der würde dafür eher gefeiert werden in seiner Gesellschaft. Aber abgesehen davon kenne ich das aus anderen Geschichten auch eher so, dass ein Mann, der die Liebe einer Frau durch Magie erringen will, seine Wünsche oder Zaubersprüche eher dazu nutzt, materiellen Reichtum anzuhäufen, um darüber dann die Frau bzw. deren Familie zu beeindrucken. Ne, also ich denke da an das kalte Herz. Aber bei Disney haben wir das ja auch, in Aladdin zum Beispiel. Und ja, ich finde, wir lernen aus diesen Geschichten, dass Frauen eben eher ihren eigenen Körper verändern, also eher so Eingriffe in den eigenen Körper vornehmen, wie jetzt bei Ariel, die eben Beine bekommt, aber auch die Stiefschwestern von Aschenbrödel zum Beispiel, die ihre Füße verstümmeln. Wohingegen Männer eher ihre äußerlichen Mittel verändern und vergrößern. Also es ist kein direkter Eingriff in den eigenen Körper. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir wieder dabei, dass die äußere Erscheinung von Frauen wichtiger gewertet wird als ihre Interessen, Meinungen und Fähigkeiten. Wupp, wupp. Ja, ist jetzt vielleicht eher so ein deprimierender Ausklang der Folge, aber ja. Was soll man machen, ne? Das kritische Auge, das ist halt schon offen. Auch wenn ich ganz, ganz viel Liebe habe für Beate Hasenau, die so großartig ist und das so ganz, ganz toll spricht. Und ich würde euch einfach dazu einladen, schaut euch das Video an. Ich verlinke den Filmausschnitt oder klickt ihn an und hört dann nur zu und schaut es nicht, wenn ihr mit Disney einfach nicht so könnt. Ich verlinke euch auch noch die Folge vom Bechdelcast zu Ariel. Ich verlinke euch sehr gerne ein Video von Divine, das Video von Kapp und Kappa, das eigentlich ja das wichtigste Video ist zu dieser Folge. Und dann verlinke ich euch noch ein Video über die Musik bei Disney generell, wo es aber halt viel auch um Ariel geht. Ja, Bei dieser Folge danke ich für die vielen, vielen guten Gedanken und Ergänzungen, die ich bekommen habe. Ihr wisst, wen ich meine und ich hoffe, ihr findet euch wieder. Ich danke euch sehr fürs Hören und genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!